Hallo, ich habe hier Marc Kuhlmann, Nationaltrainer im 15er Rugby. Hallo.
Hallo, grüß dich, Patrick.
15er Rugby, sehr wichtig, nicht 7er Rugby, denn es gibt zwei verschiedene Varianten, die so rumgeistern in Deutschland, richtig?
Das ist richtig, ja. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gibt es diese zwei Varianten. Ich vergleiche die immer ganz gerne mit Volleyball und Beachvolleyball. Ich glaube, das ist so, was man ganz gut machen kann. Das 15er Rugby ist so die klassische Variante eigentlich. Und das 7er Rugby ist mit auf dem gleichen Platz mit 7 Leuten übers ganze Feld. Und deswegen viel, viel athletischer, deswegen auch viel unkomplizierter und viel einfacher für den Laien zu verstehen, würde ich sagen.
Wieso ist denn dann 7er Rugby olympisch? Und 15er Rugby nicht, wobei 15er Rugby, ich sag mal, das weltweit größere Ereignis ist.
Genau, weil man das 7er Rugby ganz gut in Turnierform spielen kann. Das heißt also, man hat mehrere Spieler an einem Tag und nach 2 oder 3 Tagen hat man den Sieger aus einem Turnier ermittelt. Und beim 15er Rugby ist es ganz einfach so, dass man eben praktisch zwischen jedem Spiel ungefähr eine Woche Pause hat. Das heißt, wenn man vernünftiges Feld aufstellen würde bei den Olympischen Spielen aus 12, 16 Teams, dann würde man auch 7 Wochen brauchen, um mit dem Turnier irgendwie durchzukommen. Und das ist eben so ein bisschen was dagegen spricht. Und dann die Anzahl der Sportler natürlich auch. Ist nochmal etwas anderes beim 15er Rugby dann.
Warum müsste man denn zwischen zwei Spielen so viel Pause haben? Ich meine, klar, so ein Spiel ist anstrengend, viel gelaufen, tut ein bisschen weh. Aber warum so lange?
Ja, das ist natürlich wirklich so. Es ist alles, was du gesagt hast, ist richtig, aber die Belastung für den Körper ist schon sehr, sehr hoch. Und so aus dem medizinischen Bereich raus, also mehr als 2 Spiele in 5 Tagen sind unmöglich. Und wenn man jetzt immer nur 3 Tage dazwischen hätte oder sowas, da wäre die körperliche Belastung wär einfach zu hoch und dann wahrscheinlich auch das Verletzungsrisiko zu hoch.
Deswegen dauert halt auch so eine Rugby-WM gefühlt ewig, wenn sie ist.
Ewig, genau. Also für mich nicht lange genug, aber es ist, ja, genau, da hat man genau das Problem auch. Und man hat jetzt auch die nächste Weltmeisterschaft wird auf 24 Teams aufgestockt. Und dann muss man wirklich gucken, dass man jedes bisschen auch nur füllen kann, damit man nicht ewig dabei ist. Aber es wird trotzdem 6, 7 Wochen wird es dauern, bis der neue Weltmeister 2025 dann allerdings erst feststeht. Ja. Oder 27, Entschuldigung.
24 Teams, genau 27 bei der Rugby-WM. Nun sind beim Rugby ja tendenziell andere Teams als beim Fußball dabei. Also wenn ich die Rugby-WM lese, lese ich da mindestens die Hälfte, die sind beim Fußball garantiert nicht dabei.
Genau, ja.
Wie sind denn die anderen 9 Teams bei der 24-Team-WM? Ist da auch Deutschland mal endlich dabei oder müssen wir weiter zugucken, wie irgendwelche Südseeinseln das unter sich ausmachen?
Das ist vermutlich der Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Ja, wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal dabei sind. Aber du hast schon recht, klassisch geprägt ist das natürlich die Rugby englischen Ursprungs oder britischen Ursprungs und natürlich da, wo die Briten mit ihrem Empire mal groß waren, da sind auch so die klassischen Rugby-Länder, ob es jetzt Neuseeland, Südafrika, Australien ist, die 4 britischen Nationen, die alle einzeln antreten. Aber mittlerweile gibt es eben auch viele andere Nationen, die aufstrebend sind und das eben über die ganze Welt verteilt. Also ich sag mal, Mannschaften wie Argentinien, die Fidschi-Inseln, was sich immer so ein bisschen merkwürdig anhört, aber natürlich auch Frankreich, Italien, das sind schon so die großen Player im Rugby. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass durch diese weltweite Verbreitung natürlich auch andere Mannschaften mit nach oben kommen. Wir hoffen, dass wir eine von diesen 24 Mannschaften sein können. Allerdings ist der Weg bis dahin noch recht steinig und recht weit.
Stimmt, der Weg, den hatten wir ja jetzt erst vor, also dieses Jahr, Anfang des Jahres, die EM, da ist man jetzt erstklassig geblieben, so weil jemand schlechter war, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wie sieht das denn auf der Weltbühne aus im Moment? Oder brauchen wir da nicht drüber reden?
Aber es gibt natürlich wie in jeder anderen Sportart auch eine Weltrangliste und ich glaube mittlerweile liegt Deutschland so auf Rang 30, also nicht so weit weg von diesen ersten 24. Mit ein bisschen Glück kann man es unter diese ersten 24 schaffen. Jetzt kommt das große Aber. Die Chance, wirklich dort eine Überraschung zu schaffen, ist tendiert leider gegen Null. Und das liegt auch so ein bisschen in der Grundlage des Spiels. Also ich denke, bei einem Fußballspiel, was man ja gerne mal so vergleicht, ist ein 1-0 von Luxemburg über Brasilien durchaus möglich. Unser Tor ist nun leider ein bisschen breiter als diese 7,32 Meter, nämlich ungefähr 70 Meter breit. Und das ist da braucht man schon einen guten Torhüter, um das so lang genug zu verteidigen. Und nein, Spaß beiseite. Und und das ist genau so ein bisschen die Problematik. Also sicherlich kann man sich gut verkaufen, aber dass man wirklich eine Chance hätte, um den Titel oder um die nächste Runde dort mitzuspielen, das ist unter den heutigen Bedingungen einfach nicht machbar. Dafür sind wir auch nicht professionell genug oder dafür müssten wir voll profimäßig spielen.
Also müsste man da noch ein bisschen was tun in Deutschland, um beim 15er Rugby weiter oben anzuklopfen. Was können wir denn da tun? Weil bei der artverwandten Sportart, wie zum Beispiel Fußball, sind wir ja bekanntlich relativ gut. Oder im American Football kommen immer mehr Leute dazu, mal zumindest zu einem Training in der NFL eingeladen zu werden. Warum haben wir das bei der Synthese von beiden im Prinzip nicht beim Rugby?
Na, ich würde sagen, wir haben natürlich auch Spieler, die sich mittlerweile in sehr, sehr guten Mannschaften, auch in der ersten Liga in Frankreich, was die bestbezahlte Profiliga ist, mittlerweile durchsetzen. Also das Talent ist auch in Deutschland da. Leider ist unsere heimische Liga, die Bundesliga, eben einfach noch nicht professionell und deswegen ist es natürlich auch schwierig, dort eben in der Breite wirklich, in der Breite Klasse zu produzieren, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Und natürlich das liebe Geld, über das man immer redet, um professionell zu arbeiten, muss man eben einfach auch die finanziellen Möglichkeiten haben. Und ich glaube, da macht natürlich andere Sportarten wie unser berühmter Fußball, der ja bei uns allgegenwärtig ist, aber auch solche Sportarten wie Football oder wie Basketball, wie Eishockey, die sind da doch durchaus weitaus weiter, als wir sind,
ja. Nun ist ja American Football, wie wir festgestellt haben, so ein bisschen artverwandt. Da gibt es im Moment einen Boom, auch an Spielern, die gut genug sind, wirklich gut zu spielen. Warum greift Rugby diese nicht ab? Umgekehrt ist das ja auch tatsächlich so, dass die NFL Rugby-Spieler abgreift.
Ja, jetzt weiß ich, worauf du anspielst. Wenn man es mal ganz ehrlich sieht, die NFL hat bislang einen richtigen Rugby-Spieler, ich sage jetzt bewusst richtigen Rugby-Spieler abgegriffen, der wirklich ein Weltklasse-Spieler war. Der Louis Riesemmett, der jetzt, glaube ich, zu den Kansas City Chiefs gerade gewechselt ist oder dort beginnt im professionellen Football zu spielen. Aber ansonsten ist dieser Transfer zwischen den zwei Sportarten nicht wirklich gegeben. Jetzt muss man sagen, dieser berühmte Louis Riesemmett hat natürlich, der ist ein relativ großer Kerl und ist sehr, sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, wie läuft die 100 Meter, glaube ich, in 10,6 oder sowas. Also das ist durchaus ein Ausnahmesportler. Das muss man mal so sehen. Und ansonsten hat Rugby mit Football so viel zusammen, gemeinsam wie Handball und Basketball, sage ich mal ganz einfach. Auch im Handball gibt's große Kerle, im Basketball gibt's große Kerle, aber die Sportarten sind einfach verschieden und das ist deswegen gar nicht so einfach. Und ja, Footballspieler, die zum Rugby kommen, die müssen sich ja erstmal komplett ausziehen, die müssen ja ihre Helme und ihre ganze Polsterung ablegen. Ich weiß nicht, ob das dann all die Mühe wert ist.
Nun ist zeitgleich ja gerade die 7er Rugby EM und Deutschland scheint er ja zumindest schon mal ein Äuglein Richtung Titel werfen zu können. Wo ist da der Unterschied?
Die Kollegen haben das natürlich sehr, sehr gut gemacht. Auch da muss man ganz ehrlich sagen, unser SIMA-Programm, weil es eben auch eine olympische Sportart ist, hat in Deutschland professionelle Strukturen. Da gibt es eine sehr gute Förderung, die über die Bundeswehr, über die Polizei der Bundesländer läuft. Also viele unserer Sportler dort sind eben Polizisten oder Soldaten und Sportsoldaten und haben natürlich dementsprechend dann auch die Möglichkeit, den Zeitaufwand zu stemmen, das richtige professionelle Training zu absolvieren. Und da ist man einfach uns einen Schritt voraus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, die Deutschen sind unter den besten 15 Mannschaften der Welt dort, haben ganz knapp den Aufstieg in die sogenannte World Series verpasst. Und sind in Europa dort wirklich in der Spitze mit vertreten, sind jetzt bei dem ersten Turnier der Europameisterschaft in Kroatien gerade Dritter geworden und haben das nächste Turnier auf heimischem Boden, also durchaus auch Chancen, vielleicht Außenseiterchancen auch auf den Europameistertitel, ja.
Was müsst ihr denn oder das 15er Rugby tun, um auch mal ein Auge nach vorne werfen zu können, so Richtung irgendein Finale.
Naja gut, wir sind schon eine Nischensportart, das muss man schon sagen. Aber in dieser Nische fühlen wir uns so eigentlich auch ganz wohl. Und ich glaube auch viele andere traditionelle Sportarten haben dieses Nischendasein auch nie so richtig verlassen. Also ich vergleiche uns ganz gerne mal mit den Hockeyspielern oder mit den Wasserballern oder sowas, wo es sicherlich auch nicht wirklich professionelle Strukturen gibt oder Vollprofitum gibt. Und ich glaube, ja, unsere einheimische Liga, die Bundesliga muss stärker werden, wenn wir dort auf semi-professionellem Niveau arbeiten würden oder sonst irgendwas, dann ist es das ist dann einfach ein ganz normaler Werdegang. Ich glaube, dann wir sind sehr attraktiv für junge Menschen, Rugby zu spielen. Das ist eine tolle Sportart, das ist eine sehr integrative Sportart und da muss man irgendwann mal den Weg in diesen berühmten Teufelskreis hineintreten. Und ob das allerdings noch und in mein, du siehst ja, ich bin vom Alter her schon ein bisschen fortgeschritten, ob das noch so in meinen Bereich dann fallen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man darf die Zukunft da auch nicht zu düster sehen. Und wenn es mittelfristig auch eben bei der Position, die wir jetzt einfach bleibt und wir, dann ist das auch nicht so schlimm, muss ich persönlich immer sagen. Wir streben immer nach Höherem, aber man kann auch nicht alles erzwingen.
Rugby-Bundesliga ist so ein Stichwort, ich habe mich ja mal informiert vorher und ich meine, wir wissen alle, der Handball-Bundesliga ist so eine halbe Dorfliga, sage ich mal. Das sind alles immer kleinere Orte, in denen gespielt wird. Beim Rugby ist das ähnlich, aber die sind sehr, sehr weiter verteilt. Man hat das Gefühl, in Deutschland sind die zwar alle gefühlt nebeneinander, aber das ist, wir haben alle Bundesländer so gefühlt dabei, aber die großen Städte so gar nicht.
Das ist nicht ganz so. Also ich bin ja gebürtiger Hannoveraner, deswegen habe ich mein Rugby-Spiel also in Hannover gelernt. Ob es jetzt die größte Stadt der Welt ist, sei mal so dahingestellt. Aber wir haben natürlich, der deutsche Meister kommt aktuell aus Frankfurt am Main. Wir haben Teams in Berlin, in Hamburg. Heidelberg ist sehr, sehr stark vertreten. Aber auch in München oder Köln gibt es Bundesligisten. Also das ist schon deutschlandweit. Und das ist vielleicht auch gerade so unser Problem, wenn man mal so auf unsere Nachbarn guckt oder sowas, weil Deutschland ist ein relativ großes Land. Und wenn man eine einteilige Bundesliga haben möchte, die wir noch gar nicht haben, wir spielen momentan noch zweigeteilt, dann ist es doch mit ganz schön viel Kosten verbunden und auch mit großen Reisekosten verbunden. Und dazu eine Rugby-Mannschaft eben 15 Spieler gehören, also mit Staff, sage ich mal, insgesamt 30 Leute, die dann durch die Bundesrepublik reisen dürfen oder reisen müssen, dann gibt es da schon ganz schön große Fahrtkosten. Andere Länder, ich sage mal so wie die Niederlande oder sowas, ein sehr, sehr kleines Land und deswegen können die eine einteilige Liga einfach aufziehen, weil eben die Fahrten nicht so weit sind. Und aber das ist nun mal einfach so und wenn man eine einteilige Bundesliga haben will, dann muss man eben auch diese Fahrten dementsprechend auf sich nehmen, wobei das manchmal mit Anreise am gleichen Tag und dann Abreise wieder zurück oder das ist schon nicht einfach.
Macht denn dieses komplett verteilte Job als Bundestrainer Spieler zu rekrutieren einfacher oder hättest du auch lieber so wie in den Niederlanden gefühlt einen Hof, wo alle zusammenkommen?
Naja gut, also mein Trainerkollege in den Niederlanden, der hat es etwas einfacher, weil der kann natürlich aus den ganzen Niederlanden Spieler rekrutieren, sagt dann, oh, wir treffen uns am Samstag in Amsterdam zu einer Trainingsmaßnahme. Und dann hat jeder eine maximale Anreise von einer Stunde 15 Minuten, sage ich mal so. Haben wahrscheinlich die Leute im Großraum Frankfurt auch, wenn sie einfach nur durch Frankfurt einmal durch müssen oder durch München einmal durch müssen. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Also die momentan haben wir natürlich eine Ballung im Frankfurter Raum, im Heidelberger Raum. Das macht es mir schon wieder so ein bisschen einfacher, weil wir dann unsere Trainingscamps, unsere Auswahlgeschichten eben dementsprechend so im Südwesten, vor allen Dingen in Heidelberg oder in Frankfurt machen können. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn ich natürlich auch die Berliner, die Münchner und die Hamburger regelmäßig in diesen Einheiten oder eben vielleicht auch wöchentlich begrüßen könnte. Das haben wir momentan nicht so, aber deswegen, ich meine, ich kann natürlich, das Scouting ist natürlich relativ einfach heutzutage, weil jedes Spiel in irgendeiner Form aufgezeichnet wird. Also üblicherweise verbringe ich meinen Sonntag damit, mir 16 Bundesligaspiele nacheinander anzugucken, nein, übertrieben, 2-3 Bundesligaspiele anzugucken und dann hat man natürlich eine ganz, ganz, ganz gute Übersicht, aber bei den Trainingsmaßnahmen ist es dann schwierig, weil es ist immer ein großer Reiseaufwand, ja.
Was bis auf eine eingleisige Bundesliga müssten wir denn ändern in Deutschland rugbymäßig, damit du und ich vielleicht wirklich nochmal Deutschland bei der Rugby-WM gucken können?
Ja, also ich denke mal, erstmal bräuchten wir vielleicht einen richtig großen, noch einen größeren Sponsor. Wir haben Sponsoren und die geben sich auch sehr, sehr viel Mühe. Aber ich denke, wenn einer der großen Weltkonzerne auf sowas, und da haben wir in Deutschland reichlich von, wenn da jemand sein Rugby-Interesse finden würde, das wäre natürlich eine gute Geschichte. Aber dann würde es sicherlich immer noch einige Jahre dauern. Man braucht einen vernünftigen Unterbau davon, weil man will ja auch nicht nur ein Strohfeuer dementsprechend entfachen und dann nach einer Rugby-WM wieder vor einem Scherbenhaufen stehen. Also ich glaube, wir bräuchten einfach ein paar Jahre, um dorthin zu kommen. Ich bin mir sicher, dass das gelingen könnte, aber wie gesagt, ist von vielen Faktoren abhängig. Momentan benötigen wir auch einfach noch Hilfe von deutschstämmigen Spielern aus dem Ausland, weil unser Bundesliga-Niveau noch nicht hoch genug ist. Wahrscheinlich ist das bei den Trainern ganz genauso, aber ich denke, das könnte man in kürzester Zeit abstellen und dann wäre auch ein Erfolg auf überregionaler Ebene möglicher.
Nun hat ja Rugby so ein Boom, kleinen Boom erlebt, wie American Football, dadurch, dass es im Fernsehen kommt. Also die Leute wissen jetzt, da ist Rugby-WM, da habe ich jetzt erstmal zumindest morgens irgendwo was vor, Rugby zu gucken oder wie auch immer. Kriegt ihr das mit oder hat sich das irgendwie ein bisschen zu euch verlagert oder ist es eigentlich egal?
Ja, das kriegt man auf jeden Fall mit. Also jetzt gerade auch, weil unsere Spiele ja auch im Fernsehen gezeigt worden sind, auf ProSieben Max, wenn man das so nebenbei mal sagen darf. Das war sehr gut für uns. Und natürlich sind es so die ganz banalen Sachen, dass man beim Bäcker angesprochen hat, sind Sie nicht der, der dieses Komische da macht? Und ich habe Sie gesehen. Und ich fand es ganz toll. Ich habe nichts verstanden, aber ich fand es ganz toll. Und genau das ist es ja. Das ist, dass man wird angesprochen, man wird anders wahrgenommen. Und ja, ich führe deutlich mehr Interviews, als ich es vielleicht noch vor 5 Jahren gemacht habe. Ich denke, die Fernsehpräsenz, das ist einfach das, was es benötigt. Und das machen uns ja die amerikanischen Sportarten vor. Wir hatten ja vom Football, wir hatten vom Baseball vorhin kurz geredet. Und je öfter man im Fernsehen präsent ist, desto interessanter ist es eben einfach auch. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich bin grundsätzlich schon seit Kind ein sportbegeisterter Mensch und ich ertappe mich immer, wie ich beim Darts und beim Curling und beim, ich weiß es nicht, gibt Indoor-Boseln, gibt es, glaube ich, oder irgendwie Bowling oder so. Also man bleibt ja doch bei diesen Sportarten hängen, auch wenn man nicht beim ersten Mal was da von versteht, weil man einfach eine sportliche Leistung anerkennt. Oder gestern habe ich für den ganzen Abend Leichtathletik-Europameisterschaft gekommen, was auch viel zu selten im Fernsehen aus meiner Sicht gezeigt wird, was fantastische Athleten sind und die auch nicht, die zwar alle profimäßig trainieren, aber auch kein mega Geld damit verdienen. Und ich finde, solche Sportarten haben es einfach verdient, dass man zumindest zuguckt. Aber dazu muss einem natürlich auch die Möglichkeit gegeben werden. Dass sich wirklich jemand mal sagt, Mensch, heute gehe ich mal zum Rugby und morgen gehe ich dann zum Boseln und übermorgen gehe ich zum Eishockey. Da gibt es wahrscheinlich nur wenig Verrückte in ganz Deutschland, die sowas machen werden. Aber wenn es im Fernsehen kommt, dann ist es relativ leicht, ja.
Ja, und zwei davon haben hier gerade geredet und, glaube ich, sehr viel Spaß zum Thema Rugby gehabt. Hast du noch irgendwie für die Zukunft was vor, außer weiterhin nicht abzusteigen, da oben zu bleiben und nochmal weiter nach vorne zu kommen? Oder bist du zufrieden?
Na, eigentlich nicht. Du hattest ja vorhin diese European Championship angesprochen, in der wir im letzten Jahr Sechster geworden sind als Aufsteiger, was von 8 Mannschaften sich erstmal nicht so toll anhört, aber für uns schon ein ganz guter Erfolg war. Und im nächsten Jahr wird diese European Championship gleichzeitig die WM-Qualifikation für die WM in Australien sein. Und wir sind dieses Jahr oder im nächsten Jahr dann in einer Gruppe mit Portugal, Rumänien, Belgien und wir sind also eine Vierergruppe. Von dieser Vierergruppe gehen die ersten zwei direkt zur WM. Und das ist sehr, sehr schwer, aber das ist nicht unmöglich. Und ich glaube, wenn Rugby Deutschland einfach mal an einem Strang zusammenziehen würde oder es vielleicht tut, dann gibt es durchaus eine realistische Chance. Und dann hätte man vielleicht eine WM-Qualifikation, dann hätte man 2 Jahre lang sich auf so eine WM vorzubereiten, dann wäre man vielleicht attraktiv für Sponsoren etc. etc. Ja, schauen wir mal, was wir machen können. Im Februar, März nächsten Jahres sind wir schlauer.
Das klingt machbar. Also nicht einfach, aber machbar. Dann wünsche ich dir aber viel Erfolg und wir hören uns spätestens dann wieder, wenn ihr nach Australien fahren müsst.
Sehr gerne, Patrick.
Um mal Reisetipps auszutauschen, sozusagen. Bis dann.
Das machen wir. Bis dann. Ciao.